Auch von mir her, guten Morgen miteinander, ganz gutes Neues. Es ist schon interessant, vielleicht auch im Zusammenhang zu diesem Jahr grundsätzlich. Wir haben schon Ende letztes Jahr, und jetzt Anfang des Jahres habe ich noch irgendwie so gemerkt, das Jahr haben wir das Gefühl, steht so ein bisschen unter dem Motto praktischer Glauben. Der Text von heute passt extremst gut dazu. Wir haben einfach gemerkt, dass mit dem, was wir machen, was wir wollen machen, die Staffelbach, mit dem, was wir merken, dass wir das Ministry wirklich fördern wollen, mit dem, dass wir auch wirklich Ressourcen haben, um praktische Sachen zu machen, ist das wirklich ein Thema, das uns wirklich wichtig ist. Der Glaube muss praktisch sein. Sonst ist er nicht wert. So willst du in Einsicht, tut höre ich der Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Besser kann man es nicht formulieren. Das hat Jakobus so gesagt. Und ich glaube, es ist genau das, was darum geht. Und ich glaube, dieses Jahr geht es darum, dass wir noch praktischer werden in unserem Glauben. Es ist gar nicht so, dass wir dort nichts machen würden. Und gleich merke ich, wir haben noch mehr Möglichkeiten. Wir haben noch mehr Potenzial, praktisch unseren Glauben zu leben, einfach in dieser Gesellschaft. Auf eine ganz einfache, praktische, hilfreiche Art und Weise. Und ich glaube, es geht wirklich mehr und mehr um das Jahr auch. Genau. Jetzt zum Text von heute. Wir sind Timotheus dran. Wir machen Timotheus weiter. 1. Timotheus 5, 3 bis 16. Erweise den Witwen, die auf dich selbst gestellt sind, Ehre, indem du dafür sorgst, dass sie von der Gemeinde die nötige Hilfe bekommen. Wenn eine Witwe jedoch Kinder oder Enkel hat, sind zunächst einmal diese für sie verantwortlich. Sie sollen ihre Ehrfurcht vor Gott dadurch zeigen, dass sie ihre familiären Pflichten erfüllen und sich ihrer Mutter und Großmutter gegenüber dankbar erweisen für alles, was sie von ihr bekommen haben. Denn das gefällt Gott. Die Gemeinde soll nur für die Witwen sorgen, die wirklich einsam und auf sich allein gestellt sind. Außerdem müssen es Witwen sein, die ihre ganze Hoffnung auf Gott gesetzt haben und sich nicht davon abbringen lassen, Tag und Nacht zu ihm zu beten und ihm um Hilfe zu bitten. Eine Witwe hingegen, die nur für ihr Vergnügen lebt, ist bei lebendigem Leibe tot. Schärfe den Gläubigen diese Dinge ein, damit an ihrem Verhalten nichts auszusetzen ist. Denn wenn sich jemand nicht um seine Angehörigen kümmert, vor allem um die, die unter einem Dach mit ihm leben, verleugnet er den Glauben und ist schlimmer als jemand, der nicht an Christus glaubt. Eine Witwe darf erst in das Witwenverzeichnis aufgenommen werden, wenn sie mindestens 60 Jahre alt ist. Außerdem muss sie ihrem Mann treu gewesen sein und dafür bekannt sein, dass sie Gutes getan hat, zum Beispiel, dass sie Kinder aufgezogen hat, gastfreundlich gewesen ist, den Gläubigen die Füße gewaschen hat, Menschen in Not waren geholfen hat. Mit einem Wort, sie muss sich in jeder Hinsicht bemüht haben, Gutes zu tun. Jüngere Witwen weiten ihm nicht in das Verzeichnis auf, denn wenn das Verlangen nach einem Mann bei ihnen die Oberhand gewinnt, vergessen sie, dass sie durch die Aufnahme in das Verzeichnis eine Verpflichtung gegenüber Christus eingegangen sind und wollen wieder heiraten. Damit lastet dann auf ihnen der Vorwurf, ihrem zuvor gegebenen Versprechen untreu geworden zu sein. Außerdem gewöhnen sie sich ans Nichtstun, verbringen ihre Zeit bald in diesem Haus und bald in jenem Haus. Und damit ist nicht genug, sie werden geschwätzig, müssen sich in fremde Angelegenheiten reden über Dinge, die sie nichts angehen. Deshalb möchte ich, dass die jüngeren Witwen wieder heiraten, Kind zur Welt bringen und sich um ihren Haushalt kümmern, so werden sie keinem, der sich gegen das Evangelium stellt, einen Anlass geben, übles Gerede über uns zu verbreiten. Einige haben nämlich den richtigen Weg bereits verlassen und folgen jetzt dem Satan. Um diesen Punkt zusammenzufassen, wenn eine gläubige Frau Witwen in ihrem Haus, in ihrer Familie hat, soll sie ihnen zur Seite stehen. Dadurch ist die Gemeinde entlastet und kann sich den Witwen helfen, die wirklich hilfsbedürftig sind. Interessanter Text. Ja. Was hat das überhaupt mit uns? Ist überhaupt jemand 60 bei uns? Ich glaube, es hat niemand, der 60 ist in unserer Church momentan. Nahezu. Fast. Wo ist der Rico? Fast, aber noch nicht ganz. Aber er ist auch so keine Witwe. Kann er auch gar nie werden. Aber Witwe. So, Nein, ich habe diesen Text gelesen und habe mir überlegt, was hat dieser Text für uns für eine praktische Relevanz? In unserer Gemeindesituation. Es ist ja wirklich eine Situation, dass wir ein Haufen Leute sind, aber offensichtlich haben wir die ältere Generation einfach noch nicht dabei. Also ist das Thema Witwe, wie es hier darum geht, bei uns noch nicht wirklich präsent. Ein Thema, das wir irgendwo noch nicht betroffen sind. Ich habe das Gefühl, der Text hat gleich ganz viel spannende Bezüge zu dem, wo wir drinstehen grundsätzlich. Weil für mich gibt es so eine Art, moderne Art von Witwe, dass ich Alleinerziehende. Das ist nicht weit weg davon. Im Gegenteil, das ist ganz, ganz nach. Wir müssen es nicht eins zu eins übertragen auf die Alleinerziehenden da im Zusammenhang mit einer interessanten Formulierung über die Art und Weise, wie sie sind. Aber es ist einfach so, ich denke, das, was hier darum geht, ist ganz, ganz eine praktische Art und Weise von Glauben, um denen zu helfen, die irgendwo minder bemittelt sind. Witwe damals, das ist wichtig, wenn ich das wirklich sagen als Einstieg, Witwe damals waren echt arme Menschen. Für Frauen hat es kaum anständige Jobs gegeben, auch nicht saubere. Sie waren meistens nicht ausgebildet. Sie hatten kein Einkommen, sie waren einfach nur noch auf den Goodwill von allen anderen angewiesen. Sie waren wirklich verloren. Es ist ja lustig, das ist ja das erste Problem, das schlussendlich in der Gemeinde, in der ersten Gemeinde auftreten ist. Die griechisch-jüdischen Witwen sind zu kurz gekommen. Das war das erste Problem, das es gegeben hat. Und wegen dem sind dann die 7 Diakonen erwählt worden. Damit genau die zu kurz kommen, nicht mehr zu kurz kommen. Und wer war es? Es heisst, die griechischen Witwen waren vernachlässigt. Also hat es irgendwo ein Problem. Und ich sage jetzt eins, ich bin der Meinung, heute haben wir auch einen Haufen vernachlässigte Leute. Wir haben Alleinerziehende, wir haben Witwe oder Witwer, wir haben IV-Bezüger, die irgendwo echt nicht zu dem kommen, was sie sollten können, weil irgendwo etwas nicht funktioniert hat, weil sie irgendwas Burnout haben und wirklich reduziert sind. Wir haben Behinderte, wir haben sozial Randständige. Und das ist für mich alles in dem Sinne eine Gruppe. Und für mich hat der plötzlich der Text doch eine wahnsinnig praktische Relevanz. Und ich muss sagen, okay, also, was heisst jetzt das für uns ganz konkret?
Ja, zuerst habe ich mir überlegt, warum ist der Text überhaupt geschrieben worden? Warum hat der Paulus den Text geschrieben? Gehen wir noch einmal zurück zu 1. Timotheus 3,14. Lieber Timotheus, ich hoffe, dich bald besuchen zu können. Doch für den Fall, dass sich mein Kommen verzögert, schreibe ich dir diesen Brief, damit du weißt, wie diejenigen sich verhalten sollen, die zum Haus Gottes gehören, zur Gemeinde des lebendigen Gottes, die der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit ist. Das sind ganz praktische Anweisungen an die Church. Wie sollen wir uns verhalten? Und wie der Marc auch schon angetan hat, überlegt, heute hat eine Witwe-Rente, die hat es hier nicht gegeben. Nein. Die ist einfach wirklich eben ohne Mittel, ohne etwas da gestanden. Und hier sagt er der Church, hey, helfen denen. Und zwar ganz klare Reihenfolge. Zuerst soll sich jeder selber versorgen, wenn das möglich ist. Wenn das nicht möglich ist, soll die Familie schauen. Doch mir auch noch wichtig. Dann soll die Familie schauen. Wenn die Familie Mittel hat, soll die Familie für die Leute schauen. Und wenn das nicht geht, dann kommt die geistliche Familie zum Zug. Dann ist die Church da und dann soll die Church schauen. Und ich glaube, die Reihenfolge ist heute noch so. Die Leute sollen sich selber versorgen. Wenn das nicht geht, dann soll die Familie aufkommen. Und wenn das auch nicht geht, dann ist die Church zuständig. Und hier ist eigentlich ein Sozialstaat schon vorgeplant. Da denke ich manchmal, wenn man die Bibel wirklich lesen würde, hier ganz klar, die es wirklich nötig haben, die nimm auf. Die kommen Sozialgelder rüber. Nimm die ins Verzeichnis auf und dann zahl die. Hier ist ganz klar auch, wer dort rausbringt. Ich denke auch zu dieser Zeit, hat vielleicht noch jemand eine Witwe gegeben, die nicht zur Gemeinde gehört hat, ist die vielleicht auch in die Gemeinde gekommen, wo sie gemerkt hat, hey, die Gemeinde versorgt mir die Witwen. Du hast sicher auch probiert, wenn du so nichts mit dem Glauben am Hut gehabt hast, hast du nachher sicher auch probiert, dort in das Verzeichnis hineinzukommen. Darum auch so klare Vorschriften, wer kommt rein und wer nicht. Aber hier, wenn man die Bibel genau gelesen hat, hat man schon viel eher eine Witwerrente erfunden oder all die Sachen, die heute eben da sind. Und ich merke, wie eben heute gibt es Invalidenrente, beeinträchtigte Händenrente, es gibt eine Witwerrente und so weiter. Ich glaube, am Geld liegt es hier bei uns zum Teil. Aber es liegt wirklich an praktischer Hilfe. Eine Alleinerziehende, die die Heizung kaputt hat, was mache ich? Eine Alleinerziehende, die einen Baum aus dem Garten haben muss, was mache ich? Das war gerade praktisch. Das macht jetzt der Nathanael schon gleich. Aber einfach so Sachen. Und dort haben wir Ressourcen als Church. Dort haben wir Ressourcen. Und ich glaube auch da, Markt im 2020, wenn wir die Ressourcen mehr ausschöpfen, wirklich den Menschen helfen. Dort, die Hilfe braucht, bereit sind, um reinstehen. Ist unsere Aufgabe als Church. Ja, und wenn wir jetzt so zurückschauen, denke ich, ja, wie manchmal in diesen 2000 Jahren hat die Church so viel mehr können. Ja, wenn wir das wirklich in diesem Jahr umsetzen. Der nächste Vers, der mir wirklich aufgefallen ist, ist hier das Vergnügen bei lebendigem Tod. Wo ist der?
Vers 6. Vers 6.
Eine aber, die ausschweifend lebt oder eben ihrem Vergnügen nachgeht, nach den Genfer, ist lebendig tot. Da dachte ich, oh, 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 wenn der Paulus unsere Gesellschaft war. Und ich denke, das war in einer anderen Zeit geschrieben. Du hast 20 Stunden pro Tag gebraucht, dass du das Essen daheim hast für deine Kinder. Unsere Gesellschaft ist total vergnügungsorientiert. Das sind die Höhepunkte von unserem Leben. Wir arbeiten eigentlich nur fürs Vergnügen, sind wir ehrlich.
Freizeitorientierte Schonhaltung. Offizieller Begriff im Lehrlingswesen. Hey, kein Witz.
Und die haben wir. Wie viel Zeit wir schon nur mit Fernsehschauen verbringen. Heute ist es Netflix. Und dann muss ich selber, ja, ich habe auch meine Stunden dort drauf, ganz klar. Das mache ich auch gerne. Aber das ist wirklich einfach so eine Freizeitshaltung. Wir wollen ein bisschen höckeln, wir wollen es ein bisschen schön haben, wir wollen es nicht investieren in andere. Und wir sind lebendig tot und das ist unsere Gesellschaft. Alles, psychische Probleme, Selbstmordrate extrem hoch. Weil wir lebendig tot sind. So viele Menschen sind lebendig tot. Wenn mich jemand Ende letztes Jahr gefragt hat, Ende Jahr ist ja das Jugendlager angestanden. Und dann habe ich schon so etwas gedacht, hätte ich jetzt nicht eine Woche Pause verdient?
Wo man hätte übrigens.
Drei Wochen später, nein, mein Plan war eigentlich, dass der Marc ging mit allen Kindern in das Lager.
Aha, ja, das hätten wir aber nicht gesagt.
Ich habe mir gedacht,
nächstes Mal sagst du mir es dann gar nicht. Dann hast du eine Woche frei.
Wie bringe ich mich dort raus? Und jetzt auch im Nachhinein gedacht, was hätte ich denn gemacht daheim? Eben die Netflix-Stunden wären ganz sicher gestiegen. Ich wäre ein bisschen rumgelegen und hätte es ein bisschen schön gehabt. Irgendwann wäre es mir ja auch noch in den Sinn gekommen, ich könnte ja ein Lego-Ski fahren. Aber einfach das hat mir gehört noch einmal. Wir investieren es. Und ich bin so beschenkt zurückgekommen. Ich bin lebendig zurückgekommen. Es belebt sich. Investieren in andere Menschen belebt. Das bringt wirklich das Leben. So manchmal erfahren. Und gleich, ich komme zu kurz. Ich brauche das. Ich brauche dieses. Es kommt so schnell. Jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt wirklich. Und manchmal mag man noch viel länger, wie das man meint. Manchmal wirklich, man merkt nicht mehr, man mag noch mega gut. Aber einfach wie beschenkt, dass ich zurückgekommen bin von diesem Lager. Unglaublich. Ich dachte, es wäre die dümmste Entscheidung gewesen, wenn ich daheim geblieben wäre. Um uns wirklich wollen zu investieren, dass wir anfangen zu leben. Uns in andere Menschen zu investieren, bringt uns Leben. Und uns Vergnügen orientiert zu sein, bringt es Ende. Ich habe so gemerkt, so im Smalltalk, wenn man mit jemandem schwätzen will, habe ich so ein gutes Ding, frage einfach mal, wo sie in die Ferien gehen. Und dann erzählen die Leute gerade Ferienpläne, das und das. Das ist eine gute Frage und man kommt schnell ins Gespräch. Und gleich habe ich gemerkt, das ist auch so vergnügungsorientiert. Wir arbeiten, wir Schweizer, für unsere 5 Wochen Ferien. Und die müssen dann gut sein. Und die müssen dann cool sein. Und je mehr wir verdienen, merke ich, desto mehr passen wir gerade an. Wenn wir nicht so viel verdienen, müssen wir halt unsere Ferien danach. Aber sobald wir mehr verdienen, passen wir das Vergnügen gerade an. Ah, dann gehen wir mit dem Flieger, wir haben ein bisschen mehr Geld. Ah, dann machen wir das und das. Immer gerade rauffahren. Und unser Lebensstil hat nachher auch nichts mehr, wo wir wirklich Menschen beschenken können. Wir passen unseren Lebensstil, unserem Einkommen an, sodass nichts mehr hinaus schaut. Warum leben wir nicht ein bisschen einfacher anhand von dem, was wir verdienen, damit wir wirklich noch geben können? Denn geben ist seliger als nehmen. Und das bleibt. Jetzt muss ich ganz kurz etwas Lustiges erzählen. Joy kennt ich schon ein Moment. Jetzt ist heute Morgen ihr Vater gekommen. Ich habe ihn nicht wieder erkannt. Aber dort hat er mir erzählt, wir waren zusammen im New Life. Das ist mir wieder in Sinn gekommen. Vor 23 Jahren. Und das ist mir in Sinn gekommen, dass sie im Yoshi auf Geburt eine Siegflasche geschenkt haben. Nach so manchem Jahr. Nach 22 Jahren plötzlich gedacht, hey, ja, ich habe von diesen Siegflaschen bekommen. Da kann mir jemand sagen, nein, ist seliger als geben. Das stimmt nicht. Geben ist seliger als nehmen. Wenn ich nach 22 Jahren noch weiss, was ich bekommen habe. Und zwar hat es mich so beeindruckt, weil sie dann schon etwa 5 Kinder hatten. 7 schon. Sie haben jetzt 10. Sie haben 7 Kinder gehabt. Sie haben nämlich der gleichen Zeit, ist mir jetzt die ganze Story wieder gekommen, auch ein Baby bekommen. Und ich habe ihnen nichts gegeben. Und sie haben mir die Siegflasche gegeben. Ich dachte, leck mir, das ist zu dieser Zeit wirklich teuer gewesen. Und ich hätte mir die nicht können leisten können. Wir hätten die Siegflasche nicht können kaufen. Und sie haben 7 Kinder gehabt und haben uns die geschenkt. Ich weiss einfach noch, weil mich das wirklich bewegt hat. Ich habe sein Gesicht nicht mehr erkannt, aber ich habe noch gewusst, was er mir dann geschenkt hat. Geben ist seliger als nehmen. Und vergnügenorientiert leben macht uns lebendig tot. In Menschen investieren und zu gehen für Menschen macht uns lebendig.
Genau. Und er tut sie ausführen und ich finde es auch sehr, sehr spannend, wie er wirklich Kriterien ganz klar definiert. Du sagst, die Frauen folgender Art dürfen dazugehören. Und ich möchte noch etwas betonen. Wenn wir die Elberfelder lesen, kommt 3-mal echte Witwe vor. Warum echte Witwe? Der Begriff echt, das ist wieder spannend hier, ist eine extreme Betonung, die sagt, das ist jetzt wirklich etwas Wichtiges und da muss es wirklich auch so sein, wie ich sage. Das heisst, das muss wirklich eine richtige Witfrau sein. Und auf die Art und Weise kommt das Wort auch wieder nur in diesem Ding hier vor. In diesem Abschnitt, in diesem Brief hier vor. Was mir auffallen, es ist beispielsweise bei diesem aufschweifenden Leben auch so. Der Begriff kommt nur hier vor. Das heisst, der Paul schreibt dem Timotheus extremst präzise. Er schreibt nicht irgendwie so generell, sondern tut ihm ganz, ganz präzise Vorgaben geben. Und zwar, der Begriff Ausschweifung ist ganz kurz erklären, er ist im Stil wieder verloren Sohn gelebt hat, bevor er zum Säutro gekommen ist. Wirklich prassen. Von dem her, um die Art und Weise von Leben geht es. Nicht, dass ihr denkt, wenn ihr noch etwas leistet und mal auf einen geht gegessen, dass ihr schon am ausschweifenden Leben seid. He? Das wäre ja auch schade, oder? Es geht nicht um das Märtyrium, aber es geht wirklich darum, dass wir irgendwo das Mass verloren haben. Und der Verlohnungssohn hat offensichtlich das Mass verloren. Oder? Es ist Paulus extrem wichtig, dass er hier präzise ist bei der Selektion dieser Frauen. Und ich glaube auch, das finde ich spannend, wenn er es hier so betont, ist es grundsätzlich wichtig, dass wir präzise sind bei der Selektion von Leuten für Aufgaben. Er hat auch extrem viele Kriterien angeschaut. Man ist die Timotheus 3 über Leiter und Pastor oder Hirte oder Bischof oder Amtsvorsteher, wie es immer genau heisst dort. Und er tut hier genau fließt und sagt, okay, also. Alleinstehend. Das ist wirklich wichtig. Das heisst, keine familiäre Unterstützung vorhanden. Gläubig. Wirklich gläubig. Ein Better, jemand, der wirklich, wirklich bettet. nachher mehr als 60. Ich finde es so spannend, er schreibt nur einmal verheiratet. Gastfrei, eine gute Mutter, dienend, hilfsbereit und unterstützend für die Schwachen. Jetzt sagen wir es mal so, abgesehen von der Tatsache, mehr als 60 und einer ist verheiratet, und gute Mutter oder guter Vater, kann man ja ersetzen, ist das eine ganz spannende Liste von Kriterien, die ich denke, die absolut mehr als nur sinnvoll sind, zum Schauen drauf, wenn man jemanden in eine spezielle Liste aufnehmen für gewisse Verantwortungen. Und die Liste ist nicht nur einfach so eine Liste, die man sich draufgeschrieben hat, sondern das ist eine Verpflichtung gewesen, sich wirklich in Dienst der Gemeinde hineinzugeben und die Gemeinde praktisch zu unterstützen. Allem daran, durch Beten und Dienen. Und das mussten sie vorher beweisen, bevor sie überhaupt die Liste kommen konnten. Das war die Vorgabe. Und ich bin ehrlich, diese Vorgabe ist für mich ubiquitär. Lustig, vergiss es, ubiquitous. Ist gut. Ist verbreitet für alle Aufgaben für mich. Egal um was es geht. Dienstbereit, beten. Die zwei Sachen. Wenn jemand nicht dienstbereit ist und nicht beten will, da gibt es keine Aufgabe. Ist einfach so. Und das sind so die Kriterien, die sie wollen. Und ihm nicht geht. Okay, und die kannst du auf die Liste aufnehmen und die kannst du dann wirklich einsetzen und wirklich brauchen, für andere Menschen wirklich zu helfen. Ganz speziell das mit dem Betten. Alte Frauen, die beten. Hey, ich sage euch, das ist eine Power-Ressource im Reich Gottes. He? Abartig. Es gibt auch kaum etwas Kräftiges im Verborgenen als das. Es ist ganz, ganz extrem, was bettende Grossmütter und Urgrossmütter für eine Power haben. Und ihr solltet mal schauen, wenn ihr auch Geschichten von diesen grossen Glaubenshelden anschaut, was die häufig haben. Ganz häufig hat es ganz fest bettende Grossmütter oder Grossväter gehabt, die wirklich vor dem Herr auf den Knien waren. Allem voran für ihre Kinder und ihre Grosskinder. Und diese Power, die dort rauskommt, das ist nicht zu messen. Ich habe es selber erlebt in ihrer Bekanntschaft, in näherer Bekanntschaft. Da ist eine Frau gestorben und innerhalb von einem halben Jahr ist es links und rechts und überall drunter und drüber gegangen. Absolute Katastrophe, links und rechts. Und du hast wirklich backtracen, hast zurückführen auf dort. Dort ist eine Deckung verloren gegangen. Eine Gebetsdeckung ist verloren gegangen, auf denen hat es gehäschert. Unglaublich. Darum ist das, was er hier machen mit dem Witwenverzeichnis und den Frauen, extrem powerful und extrem kräftig für die Gemeinde. Extreme Stützen. Extrem hilfsbereit, hilfsreich. Das ist etwas, wo man wirklich entsprechend darauf achten muss, von dem her. Und er bringt natürlich zwei weitere Elemente rein. Und zwar das eine ist, wenn jetzt die Witwe noch irgendwo Angehörige haben, dann ist es extrem wichtig, dass die Angehörigen wirklich ihre Verantwortung wahrnehmen. Seien wir ehrlich, 1. Timotheus 3 steht genau das Gleiche. Dort steht, er muss aber seinem eigenen Haus gut vorstehen. Denn wie soll er der Gemeinde vorstehen, wenn ich zuhause nicht vorstehen, wie ich es vorzustehen weiß? Ah! Geht nicht. Das heisst, sowohl wenn es darum geht, den Kindern vorzustehen, wie auch wenn es darum geht, die alten Leute, die irgendwo ressourcenarm sind, zu unterstützen, ist es extrem wichtig, dass man es richtig macht. Und ich finde es so spannend, die Neue Genfer hat es gut geschrieben von dem her. Luther schreibt ganz kurz, zuerst im eigenen Haus fromm zu leben und sich den Eltern dankbar zu weisen. und sich den Eltern dankbar zu erweisen. Sollen sie lernen? Offensichtlich kommt das nicht von selber. Schon spannend, oder? Das heisst dort, sollen sie lernen, oder? Also, schauen wir in unserer Familie für die, die irgendwo Not haben, dass wir die unterstützen. Jetzt ist es so, jetzt haben wir natürlich die Situation, dass wir nicht alle in einer gläubigen Familie aufgewachsen sind und vielleicht das nicht der Wert ist. Vielleicht ist es einer, dann ist es cool, wenn es keiner ist, dann haben wir Pech gehabt. Dann rutschen wir in das Alleinstehende rein. Auch als Single, als Alleinziehende, als irgendwo Ausbrennte oder IV-Bezüger oder Behinderte. Wir rutschen einfach in das rein nachher. Wenn nicht die Familie das irgendwo auf dem Herzen hat, dann gehen wir daraus raus. Wenn wir in der Gläubigenfamilie sind, dann können wir es nicht auslesen, wir müssen es auf dem Herzen haben. Und wenn sie nicht haben, müssen sie es lernen. Ganz einfach. Sonst ist es schlimmer als die Ungläubigen. Sagen nicht, ihr seht den Paulus. Also. Müssen wir lernen. Ganz wichtig. Und was natürlich auch noch ist, ist natürlich die andere Seite von denen, die es betrifft. Und die es betrifft, da hat er auch interessant klare Vorstellungen, was nicht soll sein. Das ist schon wichtig. Das muss so sein. Egal, ob man irgendwo Witwe, alleinerziehend, randständig, behindert, ausbrennt, was auch immer sie, die gelten auch die Kriterien. Ist mir wichtig. Gilt für alle. Ich habe null Bock, jemanden zu unterstützen, der eigentlich nicht genug hat, aber ständig nur im Zeug rumschwanzt, im Zeug rumrettet und weiss nicht was alles rumdiskutiert und schlechte Stimmung und schlechte Wolf verbreitet. Sorry. Das interessiert mich nicht. Kein Wunder geht es Bach ab. Also, offensichtlich ist das etwas, wo wir irgendwo müssen versuchen zu helfen, verhindern. Mir ist es einfach interessant, als ich das gelesen habe, den Vers 13. Daneben sind sie faul und lernen von Haus zu Haus zu laufen. Und nicht nur faul sind sie, sondern sind auch schwätzig, vorsichtig und reden, was nicht sein soll. Ist ein relativ kritischer Vers. Und gleich habe ich gedacht, wenn man zu viel Zeit hat, wenn man zu viel Zeit hat, passiert genau das. Egal, männlich oder weiblich. Sehr viele Frauen mehr Gefahr als Männer. Ist es so? Dass ein Drahtschweib kommt nicht von nichts. Aber wenn man zu viel Zeit in der Hand hat, und das ist damals natürlich lustigerweise eher den Frauen passiert, dass der Mann und die Männer einfach müssen krampfen müssen, oder sie eben gestorben offensichtlich, weil es so viel Witwe gegeben. Und wenn sie gestorben ist, ist es nur ein Jahr nicht mehr, oder? Sorry, es war halt einfach so. Oder? Also haben wir die Situation, dass wir primär Frauen haben, die zu viel Zeit hatten. Und wenn sie zu viel Zeit hatten, sind sie auf dumme Ideen gekommen. Darum, wenn sie heiratet wieder und hat Kinder, dann macht ihr etwas Anständiges. Es ist seine plakative Formulierung. Und wenn ihr nicht heiraten könnt, dann schaut, dass ihr etwas sonst Gescheites macht. Das ist schon wichtig. Gewiss ist vielleicht so verleidet, dass sie nicht mehr heiraten. Das kann sein, das ist eure Ordnung. Aber dann schauen wir, dass die Leute etwas Gescheites machen können. Dass nicht zu viel Zeit in der Hand ist. Sobald du zu viel Zeit in der Hand hast, kommst du auf dumme Ideen. Das ist etwas, was mir wirklich aufgefallen ist, plötzlich beim Lesen heute Morgen, denkst, das ist ein Problem, wenn du zu viel Zeit hast. Egal, männlich oder weiblich. Das ist mir wichtig. Du kommst auf dumme Ideen. Also musst du schauen, dass du genug zu tun hast. Darum müssen wir eine praktische Arbeit organisieren, dass die zu viel Zeit haben, helfen können. Dann passiert noch so etwas nicht. Genau. Ist mir wirklich ein Anliegen, weil die Atmosphäre, die verbreitet wird, wenn man zu viel Zeit hat, ist in den seltensten Fällen positiv. Man überlegt sich Sachen und kommt dann auf Ideen und erzählt, du weißt was. Und dann gibt es das komische Geschnurr. Aus anderen Wohnungen ist offensichtlich, du hast ganz klar, das ist gut. Heute geht es zwischenzeitlich wirklich viel verbessern. Frauen, die leerziehend sind oder leerziehend sind, können problemlos arbeiten. Wir haben Haufen gute Jobs für sie. Klar ist es immer noch in der Ordnung, wie es aussieht, wegen der Gleichberechtigung und dem Zusammenhang. Das ist etwas, was mir manchmal auch ein bisschen schadet. Das wäre vielleicht dann noch ein bisschen einfacher. Aber Es gibt Möglichkeiten. Und darum ist es gut, wenn sie arbeiten können. Weil mir kommt immer wieder, mir kommt auch immer wieder ein Text, da ist mir viel Sinn gekommen, letztes Jahr und letztes Jahr wieder. Heute ist er tatsächlich wieder als Referenz sogar gekommen. Und zwar steht im 2. Thessalonicher 3, Vers 10 folgende Aussage. Ich glaube, da mal schauen, ob es stimmt. Passet auf. Wo bist du? Nein, ist nicht 3, Vers 10. Aber es ist 3, schon richtig, ganz nach. Wo ist er so? Wo ist er? Schon richtig. Alles richtig, falsch schon noch gelesen. Denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Das ist genau das Gleiche. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Das ist eine heftige Aussage. Und gleich ist es eine Aussage, die etwas hinterlegt, die ich denke, die wirklich wichtig ist. Der Müssiggang, der am anderen Ort beschrieben ist, ist einfach echt nicht gut. Das ist etwas, was mir auffallen ist, was lustig ist, wo ich mir viel überlege, meistens mehr, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Das heisst, 6 Tage sollst du arbeiten, 7 Tage sollst du mehr, 5 Tage Woche. He? Ich arbeite definitiv 6 Tage, ich weiss das. Auch schon nur die 5 Tage Woche ist so weit eine freizeitorientierte Schonhaltung. Habt ihr das Gefühl, dass in Indien oder in China oder in einem anderen Land es möglich ist, du einfach mit der 5 Tage Woche anständig durchkommst? Vergiss es! Ich habe Uni Bern genug gesehen und in Amerika Uni genug Chinesen gesehen, die 6 Tage gearbeitet haben. Das ist keine Frage. Das ist ein No-Brainer. Wir arbeiten mindestens 6 Tage pro Woche. Das mit dieser 5-Tage-Woche, dann geht man auf die Straße, wenn man plötzlich noch 35 oder 40 Stunden Woche will, denke ich manchmal, Mann, irgendwo sind wir wirklich dekadent. Wir haben es wirklich verpeilt, das Wort Gottes hat etwas ganz anderes. Und ich rege mich auf, wenn Leute jammern, dass sie 40 Stunden Woche haben. Sorry, nein, Leute. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Und wenn du viel Zeit in der Hand hast, dann tust du dumm umschnurren und gehst von Haus zu Haus und tust tätteln und dann kommt nichts gescheit und mischst die Angelegenheit ein, die nichts angeht. Das ist schon lustig. Wenn du viel Zeit hast, denkst du über Sachen nachher, die dich gar nicht angehen. Und dann hast du plötzlich eine gute Idee dazu und bringst es nie, machst du einen riesen Chaos. Naja, Leute, das ist so. Ich tue nicht fantasieren. Ich tue realisieren. Es ist die Leute, die zu viel Zeit in der Hand haben, die schnurren irgendwo in allen Seichen, wo es nichts angeht. Und es gibt wirklich viel Arbeit. Das korrigiere ich, sage ich es. Und zwar brutal. Darum arbeite ich locker 6 Tage. Nein, es ist wirklich zum Teil so, was man muss korrigieren, weil Leute zum Teil zu viel Zeit in der Hand haben und Zeug umblubbern. Darum versuchen wir unsere Jungen versuchen zu beschäftigen. Nein, und jetzt ist es mir wirklich wichtig. Es ist nicht gesund, wenn man zu viel Zeit in der Hand hat für irgendwelchen Schwachsinn. Gescheiter arbeiten. Unter dem Strich und am besten arbeiten für das Reich Gottes, was sich in Menschen investiert. Das, was ich gesagt habe, diese Woche war absoluter Hammer. Der Ratti hat die seit dem Morgen um 7 Uhr aus dem Bett prügelt. Hat er super gemacht. Es hat sich so etwas vorrendiert. Also ich hätte meine Altjahrswoche nicht besser verbringen können als in so einem Skilager. Jetzt brauche ich unbedingt eine Pause, ich mache nicht mehr, es war so anstrengend, ich musste 35 Stunden pro Woche arbeiten. Ich bin echt ein bisschen bösartig, sorry, aber das Leben ist kein Zuckerschlecken. Und wenn wir im Leben etwas erreichen wollen, dann müssen wir sie hinterher klemmen. Dann müssen wir arbeiten, weil dann gibt es etwas. Am besten arbeiten wir so, dass die Menschen links und rechts von uns noch profitieren davon. Und dann kommen wir wieder genau zu dem. 40-Stunden-Woche, das ist gut und recht, aber schauen, dass ihr irgendwie noch im Schnitt habt, 2 Stunden pro Tag, könnt das also am Samstag machen, spielt mir Krauen, irgendwo noch investiert in Menschen von eurer Umgebung. Und dann fängt es richtig an zu rendieren. Dann hungert es. Und zwar richtig im Reich Gottes. Und genau das, denke ich, wünsche ich mir für das kommende Jahr. Dass wir genau das machen, wie es hier beschrieben ist, als Vorbild von diesen Frauen. Und das ist eine gute Sache. Wenn hier steht, Zeugnis guter Werke, Kinder aufgezogen, gastfrei, heiligen die Füße gewaschen, das ist übrigens dienen, he? Nur so nebenbei, den Bedrängten beigestanden, wenn sie allem guten Werk nachgekommen sind. Das ist super, das ist gut, das ist genial. Wichtig. Schauen wir, dass wir selber ein Stück weit so leben, dass wir nicht bedürftig sind. Und wenn wir sind, dann sind wir es. Das macht nichts. Aber zumindest der Teil tun, den wir tun können, damit wir einen Teil von unserer Bedürftigkeit selber abdecken können. Und wenn es nicht reicht und die Familie nicht da ist, dann machen wir das gerne. Hey, wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder sowohl zeitlich wie auch finanziell Leute, die nicht genug haben, gerne ausgeholfen. Und das werden wir in Zukunft genau gleich machen. Das ist Teil von unserer Philosophie. Absolut, das ist keine Frage. Wir gehen regelmässig auf Indien für einen, dass der wirklich einfach ein Pastor sein kann. Wir gehen regelmässig auf Amerika für jemanden, dass er wirklich dort auch allerlei andere Sachen machen kann, die er muss oder sie muss machen. Das ist keine Frage. Aber ich weiss, die zwei, die ich jetzt gerade genannt habe, die liegen ja nicht auf der faulen Haut rum. He? Im Gegenteil, da können wir alle solche Stücke von ihrer Arbeit abschneiden. Absolut. Aber wir unterstützen gerne, wenn es nicht reicht. Das ist doch kein Problem. Im Gegenteil, das wollen wir sogar. Das ist etwas, was ich mir wirklich wünsche, dass wir es können machen, wollen machen und tun machen. Die unterstützen, was nötig haben. Und dann haben wirklich Sachen, die nicht funktionieren. Dann ist es so. Also schauen wir aber, dass wir irgendwie, dass sie irgendwie reinkommen und diesen Teil machen können. Und der andere Teil, den übernehmen wir extrem gerne. Seien wir eine Gemeinde, die sich hervortut durch Menschen, die sich so fest sie können um ihr eigenes Leben können kümmern und dann schauen, dass darüber raus viel Führung bleibt, um sich um andere zu kümmern. Dann werden wir die Umgebung noch mehr verändern, als wir jetzt schon tun. Und das wünsche ich mir. Dass wir eine Church sind, die praktisch auffällt, tun wir jetzt schon zum Teil. Aber wir können noch viel mehr. Ich will praktisch auffallen. Nicht ausfallen, auffallen. Ausfallen ist schlecht. Praktisch auffallen, indem wir Menschen wirklich helfen. Dort, wo sie es nötig haben. Das nennt sich praktischer Glauben. Hier ein Paradebeispiel von der Witwe, wo wir jetzt nicht so viel haben. Wir haben offensichtlich auch Haufen andere Situationen, wo wir helfen können. Seien wir eine Gemeinde, die andere Menschen auf die Beine hilft. Andere Menschen hilft, ein gutes Leben zu führen, diesen Möglichkeiten, die es gibt, damit Gott drinnen geehrt wird. Es geht nur um das schlussendlich. Das ist Wohlwille bei Gott. Das ehrt Gott. Steht zweimal in diesem Text drin. Es geht darum, mit dem, was wir machen, Gott zu ehren. Und das ist ganz praktisch. Und das ist eigentlich von dem her etwas Einfaches zum Lernen und zum Tun. Ihr müsst nicht lernen, predigen. Ihr müsst nicht lernen, evangelisieren. Ihr müsst nicht lernen, bei Gebetshelden zu sein und geistliche Kampfführung zu machen. Nein. Einfach praktisch dem Nächsten links und rechts helfen, wenn er es nötig hat. Und dann wird unser Umfeld anzünden vom Reich Gottes. Amen.